Ich finde eben schon, man muss doch nicht immer gleich alles so kompliziert machen. Also das war für mich so
nur eine Yachtcharter nach Griechenland fliegen und griechischen Wein trinken. Leute, stellt euch aber nicht so an. Ihr sollt nicht mitmachen.
Eben. Oder was?
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Moin, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Wein ist ihr Hobby. Mein Name ist Sarah Ploss.
Und ich bin die Conny Ganz.
Du hast ein bisschen geschlafen, ne? Und wir nehmen euch heute mit, ja, in das Thema Wein. Aber wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal Wein in den Medien an. Weil wir gemerkt haben, so in unserem Everyday Life begegnet uns Wein nicht nur im Glas, sondern irgendwie doch in einer Vielzahl an Medien, sei es Musik, Kunst, Literatur, whatever. Und da habe ich gedacht, da hole ich die Conny mal hier mit ins Boot und da will ich jetzt drüber reden. Cool, oder?
Ja, ich finde es gut. Vor allem jüngst erst wieder ganz fies die Nachrichten, der Ehestreit oder Scheidungskrieg eigentlich immer noch. Pitt und Jolie, weißt du, es ist ja wirklich ein Thema.
Das ist ein Thema. Apropos Thema, was ist denn bei dir gerade Thema? Ende September. Ja. Wir sind in großen Schritten gehen wir auf den Herbst zu. Was geht?
Ja, also bei mir ist diese Saison ja immer geprägt von den Berichten täglich zu folgen, was die Ernte so macht. Mhm. Also das ist natürlich jeden Tag neue Infos, erste Aussichten, bisschen so kleine Previews.
Ist bei dir die Einladung hier schon angekommen aus Bordeaux? Wir waren noch zur Ernte eingeladen.
Ja, also da sind wir, also da lasse ich nicht locker. Also wir werden nach Bordeaux zur Ernte fahren, aber nicht dieses Jahr. Da ist quasi schon alles im Gange, da sind wir einfach ein bisschen spät dran. Aber ja, wir stehen auf der Liste. Ja, wir stehen auf der Liste. Ich bin mir ganz sicher.
Tja, ich habe mir die Ernte auch angeguckt. Weißt du, wo ich war? Natürlich weißt du es. Das ist für mich schon ein Running Gag. Immer in diesem Podcast, wenn ich sage, Conny, du hast eine Idee, was kommt jetzt? Worüber spricht Sarah jetzt wieder, wenn es um Wein geht? Wo war ich?
Oh mein Gott, du Languedoc, Roussillon. Languedoc. Ach,
selbstverständlich. Oui. Oh,
Chira Petra und so weiter.
Oui.
Si. Ich merke schon, du hast sehr viel mitgenommen. Ja, si.
So international. Nein, ich habe es mir mal wieder so richtig, richtig gegönnt und gut gehen lassen bei Chira Petra im Süden Frankreichs. Und es war wie immer köstlich und toll.
Da muss ich jedes Mal schmunzeln. Ich kann den Wein jetzt und die, also wenn ich das Label nur sehe, nicht mehr.
Ich kann das nicht mehr sehen. Da muss ich immer an die Sarah denken.
Nicht an dich denken. Ja, ist also einfach nur so bei Orange Wein Chira Petra und bei dem Chira Petra und dann also und dann immer so. Aber ist immer noch nicht gesponsert.
Aber ihr merkt schon, der Name, der geht einfach immer.
Es ist halt
unabhängig vom Wein muss ich sagen, das ist einfach ein für mich der friedlichste Ort auf Erden. Das ist so ein wundervoller, ruhiger Ort in den Weinbergen. Die Leute sind so freundlich und alles ist so richtig entschleunigt. Oh, das wäre gerade die perfekte Überleitung für ein gutes Jahr. Naja, ich will erst mal hören, ist bei dir ein guter Monat?
Ja, es ist ein guter Monat. Und die Monate und das Jahr, das ist jetzt noch, noch lange nicht vorbei. Es hat noch einiges zu bieten, aber stay tuned.
Okay, machen wir noch mal kurz ein bisschen Werbung für meine Hometown hier. Was hast du denn im September erlebt? Ich weiß es ja.
Was habe ich denn erlebt?
Warst du in Hamburg?
Ach so, deine Hometown, also nicht Franken, ja. Also in Franken bin ich ja auch immer gern, aber du wohnst ja in Hamburg, stimmt. Der ewige Kreis. Ich bin ja vom Herzen groß im eine Musical-Maus und da muss man natürlich auch mal nach Hamburg. Ich war ja da schon ein paar Mal, aber halt jetzt auch wieder und es lohnt sich jedes Mal wieder.
Ich finde es auch klasse, dass du immer kommst, wenn ich nicht da bin. Langsam erkenne ich da ein System dahinter. Hat ein bisschen gedauert.
Ein bisschen gedauert, ja. Du Fuchs aber auch. Naja, da muss ich mir was Neues einfallen lassen.
Musical-Mausi, was hast du dir gegönnt?
Ja, König der Löwen natürlich. Mhm. Premium-Plätze, schön mittig sitzen, eher vorne, gute Sicht und dann einfach nur genießen. Das ist
auf Englisch oder Deutsch?
Deutsch. Krieg ich ja Gänsehaut. Mhm. Krieg ich immer Gänsehaut. Und ich habe ja auch so ein Ding, ich fahre ja sehr gerne auf Musik-Festivals. Ja?
Ja, ich weiß.
Seit über 15 Jahren habe ich da eine stolze Karriere. Und jedes Jahr, und da kannst du alle Mitleidenden fragen, ja, ich bin der eine Depp, der immer um 8 Uhr in der Früh aufsteht.
Kaffee macht.
Ich, Nee, ja, das habe ich mir, das habe ich leider, ja, Connys Kaffeehaus, ja, aber andere Geschichte. Und mache dann immer auf unserer Musikbox in der Früh zum Aufstehen. Und ich finde 8 Uhr eine faire Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir zahlen ja alle teuer Geld.
Sonnenschein.
Nein, der ewige Kreis.
Oh.
Und das auf Deutsch, Originalaufnahme aus Hamburg, das muss ich sagen, das ist, ich sitze dann immer da, Zähne geputzt, im Campingstuhl, Verkaterungslevel von 0 bis 1000, alles schon dabei gewesen. Auch wettersituationsmäßig hatte ich alles. Ich bin je, egal was kommt, um 8 Uhr sitze ich in meinem Campingstuhl, Zähne geputzt und drücke Punkt 8 Uhr dann auf Play und es geht los und wir kennen alle den Einstieg von dem Lied. Und ja, ich weiß, jeder killt mich erstmal, aber dann...
Nee,
muss jeder doch schmunzeln.
Das muss ja so schön sein.
Ja, das geht ja über 4 Minuten, glaube ich, das Lied. Und dann wie bei König der Löwen kriechen sie langsam alle aus ihren Höhlen. Das Leben erwacht, die ersten Sonnenstrahlen oder Hagelschauer, je nach Wettersituation, peitschen dir ins Gesicht oder strahlt dir ins Gesicht. Die ersten Rudel kommen, die zum Waschplatz gehen. Die anderen kommen schon zurück vom Waschen, die einen... töten dich mit ihren Blicken und die anderen machen
in deinem Bild drin.
Ja, die machen quasi dann total genervt, aber doch lächelnd den Van auf und schauen, wer sich hier einen ablacht. That's me. Und drum, also ich verbinde bei diesem Musical einiges und teilweise eben 15 Jahre Musical Musikfestival-Emotionen in der Früh.
Oh, wie schön.
Ja.
Hast du mich jetzt mal wieder richtig positiv überrascht? Das kommt so vor. Boah, das klingt richtig nice. Richtig gut. Ja. Sehr, sehr unique. Jetzt wollte ich hier irgendwie so eine kleine Brücke spannen zum Thema Wein in der Musik, in den Medien. Aber ich glaube, Nala und Simba waren dem Wein jetzt nicht so zugeneigt.
Nee. Aber grundsätzlich eine gewisse Präsenz in Medien, Film und Musik ist ja bei Wein schon da. Also man kann jetzt da einfach sagen, Thema Alkohol wird als Mittel zum Zweck, um irgendwas rüberzubringen, Storytelling schon immer gerne verwendet. Und der Wein steht, finde ich, ganz klar für immer diese, naja, sag ich mal, Upper-Class-Attitüde. Oder man gönnt
findest
sich.
Du?
Attitüde. Und Bier ist eher dann so, wenn es halt so ein bisschen rustikaler hergeht. Ich finde schon, zum Beispiel, wenn du, ich weiß nicht, kennst du Game of Thrones?
Nee, nie gehört.
Nie gehört. Also das ist so eine total, die ist ganz gut, nur zum Schluss wird es echt schwach.
Das ist die Serie, wo alle ständig Sex haben und Wein trinken. Und hin und wieder wird ein bisschen gekämpft und dann gibt's einen Drachen, der spuckt ein bisschen Feuer und dann wieder von vorne.
Genau. Und vor allem Wein trinken und dann das andere Thema dann, was daraus folgt oft. Aber immer wenn es dann irgendwie so ein bisschen ja derber wird, ist das Bier. Das ist es. Ich finde schon. Es ist Wein ist eher so immer.
Ja.
So, und dann wird auch immer so, ja, das ist ein 59er, was weiß ich was. Da wird immer gleich so.
Bei Game of Thrones aber nicht.
Nee, bei Game of Thrones tatsächlich nicht. Nee, aber okay, also was ich sagen will, ich finde Wein hat sehr viel Präsenz, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Also seit wir gesagt haben, wir machen dieses Thema, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich kenne wenige Songs, die über, ja gut, wir haben den Wildberry Lillet, klar, aber jetzt irgendwie so über Gin Tonic oder Long Drinks generell oder, also Wein ist schon auf jeden Fall das am häufigsten existierende Symbol in Kunst, Literatur, dies, das, hin und wieder mal ein Whisky vielleicht noch.
Ja, Whisky wird auch gerne hergenommen, aber ich finde, so über die Erdkugel gezogen ist Champagner zum Beispiel einer der großen Vertreter, die sehr gerne für irgendwas hergenommen wird oder besungen
Great Gatsby.
Wird. Ja, weil das halt einfach so eine gewisse, das sagt gleich, also du kannst damit ein super Bild zeichnen, ohne dass man jetzt ein Fachwissen dafür braucht. Dann versteht man, da kann man sich es leisten. Ja, Great Gatsby, stimmt, den habe ich total vergessen, die berühmte... Der Leonardo DiCaprio Move.
Weep. Ja. Bevor wir gerade die Aufnahme gestartet haben, habe ich dich noch gefragt, ob du den Film Sideways kennst, weil das ist für mich so, das kommt mir sofort in den Sinn, wenn ich an Film und Wein denke.
Eine Rom-Com habe ich ja gelernt, nennt man das. Eine romantische Komödie, wobei du es nicht so romantisch findest.
Ich finde es auch gar nicht so romantisch. Also wer den Film nicht kennt, das sind zwei Dudes, die auf einem Roadtrip durch Kalifornien sind, während sie sich mit ihren eigenen Lebenskrisen auseinandersetzen. Und Wein spielt in diesem Film eine so zentrale Rolle. Willst du mehr dazu sagen oder soll ich weiterreden?
Nee, erzähl du.
wenn ich, also du hast ja zwei Rebsorten oder ja zwei Weine, die da sehr im Fokus stehen bei dem Film, und das ist einmal der Pinot Noir und einmal der Merlot. Erinnerst du dich?
Yep.
Weiß ich nicht, ob ich dir das glaube.
Doch.
Und ich fand das so geil, weil ich dann ein bisschen so mich da eingelesen habe und herausgefunden habe, dass selbst dieser Film Auswirkungen auf die Absatzzahlen hatte.
Das stimmt. Also wir reden da ungefähr, glaube ich, Jahre 2005 oder so.
2004. Mhm. Ja.
Ja, genau. Also diese Zeitphase ungefähr. Und ja, der Pinot Noir wurde dadurch dann öfters gegoogelt und natürlich dann auch etwas mehr gekauft. Und wenn du halt kalifornische Verhältnisse nimmst oder halt insgesamt amerikanischen Absatz nimmst, dann ist ein bisschen mehr halt gleich viele, 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 viele Tausende von Flaschen mehr. Mhm. Also das hatte einen Impact. Ich würde jetzt halt eh mal so sagen, welche Filme du jetzt halt mit Wein verbindest. Das würde mich jetzt mal da interessieren, weil ich habe ja nicht so viel Zeit für Film gucken, muss ich auch sagen. Also Musical ja. Mhm. Aber Film ja jetzt nicht so.
Gut, natürlich aber Nummer eins.
Welche der großen Filmtipps hättest du denn? Ja, okay.
Ein Film, den man seit Jahrzehnten immer wieder gucken kann, weil A, Russell Crowe unfassbar gut darin ist, B, die Landschaftsaufnahmen so toll sind und selbst das Schauen dieses Films mich instant in so einen entschleunigten Modus versetzt, ist einfach ein gutes Jahr.
Ein gutes Jahr, ja. Das natürlich, ja, okay. Also klischeehafter geht's nicht mehr für Film und Wein, ja?
Ja,
okay.
Klischees haben auch manchmal ihre Daseinsberechtigung.
Ja, absolut, absolut.
Ich feiere dieses Klischee, weil in dem Film wird Wein, finde ich, wirklich hergenommen. Du hast ja nicht nur den Wein im Glas, es geht ja nicht nur um den Wein, sondern es geht ja um diese ganze Philosophie eines Weinberges oder Weinguts. Und ich finde, da hast du so richtig smoothen Einstieg, aber so entschleunigt. Also da steht Wein für mich für Entschleunigung, ganz klar in diesem Film.
Das Witzige ist ja, also dieses Weingut auf dem gedreht wurde, diese ganze, das gibt's ja wirklich.
Danke, ich hatte schon Angst, du zerstörst mir jetzt den Zauber.
Nein, das ist Château La Canorgue und ist im Luberon, also südliches Frankreich, zwischen dem Rhonefluss, sage ich mal, und Provence. Das ist sehr wild romantisch, ein bisschen eine zerklüftete, verstecktere Region, weil ein bisschen unzugänglich, aber genau das macht den Charme ja aus, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man ist in einem paradiesischen Ort, wo keiner stört und man hat die ganze Welt zu Füßen, ohne dass jetzt nebendran gleich der Nachbar am Zaun hängt. Oh, das stimmt. Und ja, es ist halt so. Und es gibt so ein Sprichwort aus dieser Region Frankreichs, weil da eben diese wunderschönen Steinhäuser, diese impulsanten Anwesen so häufig stehen. Man sagt in der Art, gibt es so eine Redensart, man besitzt kein Schloss, sondern das Schloss besitzt dich. Heißt, wenn man diese Ecke kennt oder zum ersten Mal bereist, verfällt man schnell in dieses Ich will hier bleiben Modus. Und dieser Film, Ein gutes Jahr, spielt ja genau dieses Klischee aus. Ja. Also Ridley Scott war ja der Regisseur, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat es halt genau perfekt umgesetzt. Dieses, er ist eigentlich so genervt, glaube ich, oder gelangweilter Banker hat einfach überhaupt keinen Nerv jetzt hier für so was wie Wein und so. Und es ist einfach nur ihm jetzt eine Last. Und plötzlich langsam versteht er, dass man an diesem Ort ja auch viel Schönes hat und verliebt sich mehr auch in diesen Ort und natürlich dann, glaube ich, auch in eine Frau. Hab den Film jetzt nicht mehr so auf dem Kopf, im Kopf, aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der ist perfekt und viel Wahrheit in diesem Film, was diese Region so wunderschön und wunderbar macht.
Und auch einfach eine Top-Besetzung.
Es ist ein schöner Film und der Wein von Château La Canorgue kann ich heute noch wärmstens empfehlen. Das ist ein richtig, richtig guter, authentischer Wein aus dem Luberon.
Okay, ich habe noch nie von dem Wein vorher gehört, tatsächlich.
Nicht? Nee. Ah, Mann, ich habe im Keller unten bei mir habe ich noch eine Flasche Canorgue Blanc.
Sie sind mal da schon der erste Fehler. Warum bei dir im Keller?
Ja, und bringt dir halt auch jetzt überhaupt nichts. Aber ich hätte schon, ich glaube, ich mache mir die heute Abend auf. Einfach so.
Weißt ich gucke heute Abend den Film. Leck mich doch.
Weil ich kann. Also, das ist doch mal eine schöne Film-Wein-Empfehlung. Den Film angucken und dann auch wirklich den Château La Canorgue. Wir können das ja auch gerne in die Shownotes packen.
Ja, mir auf.
Einfach so, das ist doch eine schöne Menübegleitung. Ne?
Aha. Nicht schlecht. Ja. Kleinen Moment, ich muss hier notieren. Shownotes, Film, Weingut. So, wenn wir hier schon bei Empfehlungen sind, bist du meiner Empfehlung gefolgt und hast Drops of God geguckt, wie ich sie in der letzten Folge empfohlen habe?
Denn das ist auch ein exemplarisches
Beispiel für Wein in den Medien.
Wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Zeit zum Film gucken. Ich weiß auch nicht. Leute um 8 Uhr in der Früh mit dem Lieder nerven. Irgendwie sowas. ich habe halt den Account nicht.
Also, der sagt das doch. Dann.
Ich muss halt erst den Account mehr irgendwie schnorren. Aber ich habe schon alles ausgereizt am Freundeskreis. Jetzt muss ich neue Freunde erst finden, dann kann ich den Account ziehen.
Okay.
Aber dann,
gut.
Ich habe es auf dem Schirm.
Super.
Versprochen.
Super. Sehr schön. Ich habe es auch in der letzten Folge nochmal extra in die Shownotes gepackt. Haben wir noch irgendwelche Filmbeispiele? Ich finde halt, ich habe da noch gestern viel drüber nachgedacht und dann habe ich mich gefragt, wo habe ich das her? Das mag jetzt vielleicht etwas falsch klingen, aber es ist dennoch wahr, wenn ich einen richtig miesen Tag habe oder wenn ich Liebeskummer habe oder wenn ich irgendwie einfach in einer schlechten Laune bin, dann ist für mich total klar, auch ich mache mir heute eine Flasche Rotwein auf. Also ich schenke mir ein Glas Rotwein ein. So, Rotwein ist für mich so... Ach ja, das brauche ich jetzt so. Und dann habe ich drüber nachgedacht, warum, wo das herkommt. Das habe ich ja irgendwo gelernt. Ich habe das ja irgendwo kopiert, irgendwem gesehen so. Und dann dachte ich mir auch, in ganz, ganz vielen Filmen, finde ich, ist so abends der Griff zum Rotwein. Stellvertretend mit, man verarbeitet irgendwas. Ich habe jetzt kein Filmbeispiel im Kopf, aber ich habe exemplarisch von meinem inneren Auge gerade so viele Szenen, wo eine Frau sich einfach einen Rotwein aufmacht und das braucht sie jetzt so.
Ja, in vielen Serien halt auch, oder? Also es muss jetzt nicht der eine Film sein, sondern einfach in vielen Serien ist es auch.
Aber ist dir mal aufgefallen, dass man sich nie einen Weißwein dann aufmacht?
Ja, das stimmt.
Oder jetzt, Champagner, das wäre cool, aber man trinkt selten.
Da ist halt das
Champagner.
So, boah.
So. Ja, du schon.
Ja, weil ich weiß kann, ne?
Oder habe ich echt so drüber nachgedacht, wo kommt das her und warum konnotieren wir mit Rotwein so... Ja gut, Rotwein ist immer
ich
die Liebe, ne?
Es nicht.
Auch die Farbe.
Also, nee, ich glaube halt auch, beim Weißwein lebt eher von dem Säurekonstrukt und beim Rotwein hast du durch das, dass da auch die Tannine drin sind, weil Farbstoff und so weiter.
Der umarmt mich.
Ja, der ist eher so dieses kompakte, die Schulter zum Anlehnen. Gefühl. Mhm. Und beim Weißwein glaube ich dadurch, dass der von der Säure und der von der Frische hauptsächlich lebt, dass der dich eher aufputscht. Und wenn du gerade eher sagst, oh, ich will jetzt runterkommen, dass sich der Rotwein einfach emotional und haptisch tatsächlich mehr runterholt und der Weißwein vielleicht so ein bisschen sogar animiert, weil Säure animiert halt. Ja. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass das einfach so ein ganzen Urinstinkt ist, wo man sagt, wir verbinden oder das passiert tatsächlich, dass der Rotwein uns eher runterholt, beruhigt und beim Weißwein wir oft den Effekt haben, dass wir eher so Aperol-Feeling haben. So, jetzt geht's erst los, der Abend beginnt.
Ja. Um das kurz klarzustellen, ich will das hier auch gar nicht verherrlichen, so, aber vielleicht, dass man das einfach selber mal in Frage stellt oder reflektiert, woher manche Verhaltensweisen kommen. So.
Das absolut. Das ist ja genau das Thema, warum der Alkohol und speziell ist der Wein halt eben, finde ich, immer so der hochwertige Alkohol zumindest. Also weil es weniger ums Saufen geht, sondern mehr ums Genießen oder sich etwas gönnen. Drum ist er, finde ich, mehr präsent im hochwertigeren Kontext bei Serien und Filmen. Aber insgesamt muss man sehr überlegen, wie man Alkohol darstellt. Ich kenne das ja selber, ich arbeite ja beim Fernsehen. Und der Schlüssel zum Erfolg ist es tatsächlich, das Thema wirklich immer zu sagen, hey, hier, wir reden immer noch von Alkohol. Ja, das ist ein hohes Suchtpotenzial. Ja. Wenn ich Weine beschreibe, geht es mir immer darum, dass man den Genuss sieht. Und es geht mir nicht darum, dass sich jemand irgendwie berauscht. Und das weiß ich, die Überlegungen von Regie, von Drehbuch etc., weil ich ja da doch durchaus einige Gespräche habe, wie sensibel das ist. Die sind sehr vorsichtig, weil die Resonanz unglaublich ist, wenn du etwas öffentlich darstellst, was ein Suchtmittel ist, muss man einfach damit rechnen und das passiert, dass halt viele sagen, hey, das ist ein bisschen zu unvernünftig dargestellt.
Ja, genau. Ja, da wird sich, glaube ich, ohnehin noch sehr viel tun, sowohl in der Medienbranche als auch in der Filmbranche etc., weil ja jetzt diese ganzen neuen Gesetze auf den Weg geschickt werden, was allein die Werbung für Alkohol und Wein betrifft. Das wird alles noch sehr spannend. Vielleicht sehen wir irgendwann gar keine Genuss- oder Rauschmittel mehr. Mal gucken.
Ja,
Kommen wir mal zur Musik. Denn wenn
einen Film würde ich noch gerne ansprechen, weil ich finde den lustig. Und wenn man ein bisschen Interesse hat, ein bisschen was sogar über Wein zu lernen, ohne dass man lernen muss, weil die Darsteller finde ich ganz, ganz nice, ist Bottle Shock.
Ah, wo französische Weine gegen amerikanische Weine. Ist das der?
Yes, the yes. Judgment of Paris. Und das ist tatsächlich 1700, um Gottes Willen, da gab es noch kein Movie, gell? 1976, wollte ich sagen, tatsächlich stattgefunden hat.
Okay.
Und das Judgment of Paris ist tatsächlich in der Weinriege eine ganz klare Titel für eine besondere Zeitenwende.
Okay.
Also, in dem Film geht es eigentlich ganz grob darum, dass es tatsächlich 1976 in Paris ein Blind-Tasting gab, also eine Blindverkostung gab. Ja. Es war ein englischer Weinhändler, der in Paris einen Laden hatte und die pfiffige Idee hatte, eine Wein-Tasting zu machen, um den Verkauf auch und die Aufmerksamkeit seines Ladens und sich selber ein bisschen nach oben zu schrauben. Und er dachte sich, aha, in dem Viertel, wo ich arbeite, sind sehr viel Banker, weil es das Finanzviertel von Paris war, also sehr viel internationales Publikum. Die sollen öfters bei mir auch kaufen, nicht nur immer verkosten. Mhm. Jetzt mache ich eine sehr hochwertige Blindverkostung, um aufzuzeigen, wie toll französischer Wein ist, dass diese internationalen Leute einfach sagen, ah wow, ich kaufe jetzt hier den Wein, das ist lecker, das ist muss ich haben. Die Idee war, um das zu verdeutlichen, wie toll der französische Wein ist, ihn neben kalifornische Weine zu stellen, weil sehr viele Amerikaner halt in diesem Finanzviertel waren als Kunden und in der Abendpause oder mittags auch bei ihm mal auf ein Gläschen vorbei sind.
Mhm.
Effekt war aber eben ein ganz anderer. Ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen. Es ist sehr unterhaltsam. Der Film ist etwas übertrieben dargestellt, aber ich kann nur so viel verraten. Seit diesem Judgment of Paris, Blindverkostung mit hochrangigen Jurymitgliedern, Kritikern, Top-Sommeliers aus der damaligen Zeit, französische und internationale Verkoster. Seitdem ist der kalifornische Wein sehr angesehen.
Okay.
Also,
und er ist unterhaltsam, der Film.
Ja, ich kann ihn sehr empfehlen. Okay. Es ist auch, wie sie sich am Anfang unterhalten und so dieses, diese ganzen, ich mag das. Ich meine, ich bin selber Sommelier. Und genau das finde ich manchmal in unserer Zunft so lustig, wie wir gleich immer in diese Attitüde reinfallen, dass wie wir uns ausdrücken. Das ist halt schon immer gleich sehr eloquent und bedachte Wortwahl.
Siehst du, deshalb mag ich dich, weil du das selbst mit einem Schmunzeln sagen kannst.
Ja, es ist halt so. Manchmal feiere ich das einfach, weil es irgendwie eine schöne Sprache ist. Aber natürlich kann man der auch nicht immer folgen. Und das ist am Anfang gleich die Szenerie, da weißt du genau. Und wie gesagt, es ist auch mit so ein bisschen Augenschmunzeln gemacht worden. Und nicht alles ist wahr, so wie es dargestellt wurde. Aber im Herzen ist es genau so wirklich passiert.
Super, ich habe es mir notiert, schreibe ich mit in die Shownotes.
Yes.
Bottle Shock. Können wir jetzt zur Musik übergehen oder hast du noch einen Filmtipp?
Nein, nein, bitte, sehr gerne. Du als Swiftie, hau raus.
Ich als neugeborener Swiftie. Nee, tatsächlich kenne ich sehr, sehr viele Lieder, die irgendwie mit Wein in Verbindung stehen. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Weingebiet bin, eine Instagram-Story hochlade, suche ich mir natürlich musikalische Untermalung und da bietet das Thema Wein sehr, sehr viel. Generell wird Wein ja dann immer genutzt, um irgendwie Emotionen zu verkörpern oder Verlust zu thematisieren oder die Liebe, ganz, ganz oft die Liebe. Frage an dich, welcher Song fällt dir als allererstes ein von den Hunderttausenden? Du kleine Musikmaus, du.
Gar kein einziger.
Was? Red Red Wine von UB40?
Nee. Ich gehe ja nur auf Musikfestivals,
um das... Ich gehe kurz mal wohin und verarbeite das.
Ich gehe nur auf Festivals, um die Leute um 8 Uhr in der Früh zu wecken. Also, nee, Spaß. Ich bin schon durch und durch Musik, aber nee. Bei Wein, nee, sorry.
Okay, nächster Versuch. Summer Wine. Strawberries,
cherries. Oh, ja, okay.
Lee Hazelwood.
Ja. My summer wine. Ja, das kenne ich, ja. Summer Wine.
Das wurde so oft gecovert.
Ich kenne noch doch eins.
Oh.
Griechischer Wein.
Nee, sag mal.
Ja. Da kommt doch gleich Stimmung auf. Da fängt man sofort an, in seinem Bürostuhl so ein bisschen zu schunkeln, ne? Herrlich.
Ich muss sagen, ich mag das Lied nicht so sehr.
Oh doch, das kommt auf dem Festival, mache ich das auch sehr gerne, sehr laut.
Ich habe eine der besten Erinnerungen meines Lebens an griechischen Wein mit meiner besten Freundin, wie wir natürlich wo sonst in Griechenland am Meer sitzen, uns die billigste Plörre gekauft haben. Also das war auch in so einer Art, wenn du jetzt hier so ein richtig günstiges Sonnenblumenöl kaufst. In so einer Flasche war der Wein, in so einer Plastikflasche mit dementsprechendem Deckel. Aber es war ein Abend, den wir beide niemals vergessen werden. Und das verbinde ich mit griechischem Wein. Dennoch mag ich den Song einfach nicht. Ich finde den musikalisch nicht so nice. Aber gut.
Du, da holst mich total ab. Also sowas kann ich viel abgewinnen. Und ich habe ja auch einen griechischen Weinverbindung. In Griechenland, ich bin ja auch Skipperin, zu meinem Geburtstag mit einer Yacht gechartert. Schön
auch
in der
war
Bucht.
Ich wieder nicht dabei.
Schön Bucht festgemacht. Und dann haben wir uns natürlich nicht jetzt die Herzen, also wir haben uns schönen Wein gegönnt. Das geht natürlich sonst nicht. Und dann haben wir meinen Geburtstag gefeiert, wirklich auf sensationelle Szenerie in dieser Bucht, neben Insel von Lefkas. Und da haben wir dann meinen Geburtstag lautstark gefeiert mit unter anderem den Lied Griechischer Wein. Und ich kann das sagen, keiner von den Booten konnte wirklich um uns herum schlafen, aber es war uns egal. Mhm. Weil ich wollte griechischer Wein in Griechenland auf dem Boot mit griechischem Wein mal ganz laut hören. Und das habe ich mir an meinem Geburtstag selber gegönnt.
So. Okay, ist das jetzt sowas, wo du sagen würdest, das sollte man sich auf so eine Bucketlist setzen oder?
Ich finde eben schon. Man muss doch nicht immer gleich alles so kompliziert machen. Also das war für mich so
eine Yachtcharter nach Griechenland fliegen und griechischen Wein trinken. Leute, stell dir aber nicht so an. Ist heute nicht Mittwoch
eben.
Oder was?
Das hatte ich mir vorgenommen, dann habe ich mich halt drum gekümmert, zack, bumm, diesen Skipperschein da gemacht und ja, 3 Jahre später abgehakt. So.
Super, super. Zurück, weil wir es gerade beim Thema Film so hatten, wofür Wein so als Metapher und dies, das genutzt wird. Red Red Wine von UB40. Können wir das hier einblenden? In der Folge dann? So einen 10-Sekunden-Ausschnitt, weil jeder kennt den Song.
Ich versuch's.
Ja, super, danke. Weil dann kriegst du ganz schnell mit, das ist ein Lied, was wirklich einfach thematisch davon handelt, die beruhigende Wirkung von Rotwein zu beschreiben und wie er dabei hilft, Schmerz oder Herzschmerz zu lindern. Mhm. Wo wir wieder dabei wären, Verherrlichung von Rauschmitteln.
Ja.
Aber ja, das ist so, das ist das erste Lied, was mir so in den Kopf kommt. UB40. Ich glaube, mein Papa fühlt sich jetzt wieder geschmeichelt, weil das so eine Band aus seiner Generation ist. Ich glaube, heute kennt man UB40 gar nicht mehr, aber den Song kennt man so.
Auf
Dann,
jeden Fall.
Was haben wir denn noch? Elton John, Elderberry Wine.
Ah ja. Bist du wie so eine Jukebox?
Krass. Ja, Musik ist mein Hobby.
Ja? Krass. Ja, bei mir ist der Wein. Ich kenne eher so Leute, die Wein machen und aus der Musikwelt kommen. Ich meine, Rod Stewart macht Wein. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall auf einer Bucketlist noch stehen habe, ist das Weingut von Pink besuchen zu dürfen. Das Problem ist halt folgendermaßen. Pink ist sensationell. Also ist eine Granatenfrau.
Sind wir uns alle einig, ja.
Und die hat ein Two Wolves Wein und das ist in Kalifornien, das Weingut. Mhm. Und der Wein ist so genial lecker, aber sie macht sehr wenig. Es ist auch Cab, also Cab. Cabernet Sauvignon, Cab. Macht sie auch ein Merlot, macht sie auch ein, ich glaube sogar ein Shiraz.
Okay.
Aber
hast du ihn schon probiert?
Nein, den gibt es hier nicht. Das ist ja mein Problem.
Schreibe ich in meine Mail.
Ja, bitte macht es. Wir müssen darüber. Und ich weiß schon, wir gehen zu einer guten Freundin bei ihr dann essen. Das ist Dominique Krenn, 3-Sterne-Michelin-Restaurant, Köchin in L.A., glaube ich, hatte ihr Restaurant. Nicht weit. Das ist wirklich nur ein paar Autostunden entfernt. Und da gibt's den Wein. Also müssen wir bei Dominique essen gehen. Und da kommt auch die Pink regelmäßig. Und dann können wir fragen, ob wir mal das Weingut angucken dürfen.
Ach so. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. Schreibe ich mir auf. Schreibe ich mal eine
Bitte
Mail.
Sei so gut.
Wenn wir schon dabei sind. Nächster Song, Strawberry Wine.
Stimmt, ja.
Ist jetzt eher so ein bisschen mehr Richtung Country. Aber da geht's ja um die nostalgischen Erinnerungen an die erste Liebe, die Unschuld der Jugend und den Erdbeerwein als Symbol.
Für was?
Das überlasse ich jetzt dir.
Okay. Naja, nur wegen Unschuld und...
Ja.
Okay, verstanden. Verstanden.
Mann. Ich habe noch mehr.
Ich nicht. Ich bin ja gespannt.
Sagt dir Nina Simone noch was? Wenn nicht, macht nichts, weil Jeff Buckley hat das gecovert, ist Lilac Wine. Ist auch sehr melancholisch. Und da geht's auch um die berauschende Wirkung von Wein. Wenn man da richtig mal, du merkst, ich war in dem Rebel Hole schon, wenn man da so richtig mal einsteigt, dann merkst du erstmal, was für einen Platz Wein in der Musik hat und was der alles symbolisiert. Das ist abgefahren. Und dann denke ich wieder, warum Wein? Warum kein TNT? Warum kein Rum-Cola? Warum kein Apfelkorn? Amaretto-Apfel ist doch ganz einfach.
Warum kein Rüscherl? Ja.
Okay, wenn ich jetzt kurz überlege, welche Erinnerungen ich an Amaretto-Apfel habe, dann weiß ich, warum man darüber keine Lieder schreibt.
Ja, also schnell gesagt dann. Der Text ist nicht sehr viel kompliziert, ne?
Oh Mann. Ja, aber gut. Summer-Wein wird benutzt, um Gefühle auszudrücken. So. Oder zu verarbeiten.
Ich glaube, dass halt Wein in unserer Gesellschaft seit mehreren tausend Jahren immer den gleichen Stellenwert hat. Und das ist etwas Besonderes, etwas Hochwertiges, und es wird dementsprechend natürlich dann auch eben so für so Emotionslagen, die halt sehr intensiv sind oder man halt sich bewusst drauf einlässt. Das ist ja alles immer dieses bewusste Genießen, dieses bewusste Zulassen, dieses bewusste Angehen an verschiedenen Situationen. Versuche zu sagen, ist, dass es eben immer eine bewusste Sache ist, und andere Alkoholarten oder Kombinationen oder Drinks oder so, die sind halt einfach so, da geht es um die Sache des Partymachens und der Ort, wo man gerade da ist. Aber bei Wein geht es halt oft um im Hier und Jetzt ganz bewusst gerade innezuhalten. Und das war schon immer so beim Wein.
Zumindest, weil du sagst immer so, zumindest in unserer, ich sage jetzt mal, westlichen Gesellschaft.
Ja. Klar, in unserer westlichen Gesellschaft schon. Man muss aber natürlich dazu sagen, wo kommt der Wein her?
Ja.
Wie ist er gewandert? Und dann zeigt sich schon auf, okay, das ergibt Sinn, aber es war immer, Wein war der Stellenwert. Du bist in der höheren Gesellschaftsschicht. Man muss es sich leisten können. Mhm. Wenn man es sich leistet, genießt man es auch, weil man dafür viel geopfert hat oder gekämpft hat oder viel dafür getan hat, um dort zu sein, Weintrinker zu sein. Und drum, es inspiriert ja dann auch. Es ist ja wirklich was, wo es Gedichte drüber gibt, geschrieben wurde, Texte und inspiriert hat, so ein bisschen seine Gedanken schweifen zu lassen.
Hm.
Und das ist beim Wein halt einfach mehr wie beim Rüscherl.
Aber es ist immer gefühlt der Mittelpunkt eines geselligen Moments. Wobei, wenn du mal vergleichst, ich finde nämlich, wenn ich an Frankreich und Wein denke, gut, Frankreich, Paris, Stadt der Liebe, dies, das, bla bla bla, Romantik, bla. Dann finde ich, es wird Wein sehr oft hergenommen für, wenn du zwei Charaktere hast, wenn du irgendwie eine romantische Situation hast, irgendwie so romantisch. Yeah. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit beispielsweise Wein in Italien, ist für mich Wein in Italien eher eine Familiensituation, ein Zusammensitzen, ein gemeinsam Essen und Wein trinken. Weißt du, wie ich meine?
Absolut, ja. Ich habe gerade die Bilder genau so vor dem Kopf.
Diese weiß-rot karierte Tischdecke in Italien.
Ja, und vor allem unkompliziert. Einfach so ein Bicchieri, weißt du, das muss nicht immer das hochwertigste, komplizierte Weinglas sein, sondern Flasche auf, Stöpsel kommt raus, es wird eingeschenkt, da geht auch mal ein Tropfen daneben und gut ist.
Ich glaube aber auch, alle diese Bilder, die ich habe, kommen wieder aus irgendwelchen Filmen und Serien, ne?
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach was uns, glaube ich, auch immer so fasziniert oder wir so schön finden. Wir in Deutschland haben das nicht. Muss ich also...
Ja.
Bin ich einfach
so ein Teil des Lebensgefühls der Gesellschaft.
Genau, dieses Essen und Trinken und Zusammensein und das als eine der wichtigsten Momente an einem Tag oder in der Woche zu sehen und zu sagen, nein, darüber geht nichts, jetzt ist Essenszeit. Das haben wir in Deutschland einfach gefühlt nicht. Klar, individuell in der Familie, wenn es hochgehalten ist, Daumen hoch, das ist so wertvoll. Aber bei unseren Nachbarn ist es gefühlt, das ist ein Teil der DNA. Das ist sowas von selbstverständlich. Ich weiß ja, wir sind ja oft in Italien. Hey, da ist von 12 Uhr bis 15 Uhr ist da Mittagspause. Fertig. Wir Deutschen in der Engelbert-Strauß-Hose, ich allen voran, ja, will jetzt halt hier hackeln. Ja, ich muss den Zaun fertig machen und dann fahre ich da runter ins, in die, quasi zum Obi. Und dann ist da einfach Mittagspause. Ja. Und zwar jeden scheiß Tag. Wahnsinn. Ja, weil das eine gesetzte Zeit ist. Nein, jetzt ist Mittagspause, jetzt ist Pranzo, jetzt ist Mittag. Und dann kocht die Oma, die Nonna und dann wird auch, ja, ein Gläschen Wein getrunken. Und dann wird eine Stunde gerastet und dann wird weitergearbeitet. Und wir Tedeschi hier, stupido, stupido, wir sind die Wahnsinnigen. Ne? Mit der und so Ding-Dong, hey, warum habt ihr zu? Ding-Dong, der Tag ist noch jung, hey, ich will was arbeiten. Und die so, ja, pff, kannst du morgen auch noch machen. Ja, okay. Pff. Also, was ich sagen will, ist so, das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, dass wir immer arbeiten und das andere ist dann Nebensache. Das ist eher so eine Last, so lästig. Man muss essen, man muss was essen, kochen. Das habe ich keine Zeit. Einfach immer keine Zeit. Alles ist immer wichtiger. Und überall drumherum, wo wir dann im Urlaub sind, dieses Essen, wie hier das Essen schmeckt, diese Lebenskultur, diese Leidenschaft, dieses Emotionengeladene, das fasziniert uns ja dann, wenn wir im Urlaub sind. Aber selber kriegen wir es bei uns nicht hin. Tja, und deswegen, da ist eben, ja.
Deswegen fahren wir vielleicht auch einfach in Urlaub, weil es ja nicht so ist wie bei uns.
Ja, nur so eine
Idee.
Aber
nur so eine Idee.
Ja, aber weißt du, bei uns ist so gar nicht Teil des Tages irgendwie. Das ist so.
Also irgendwie ist schon der Wein da so ein geselliges Bindeglied, so. Wo ich gerade auch wieder drüber nachdenke, so, wenn du dort bist, wie die Menschen dort den Wein so sehen. Und ich glaube, das ist ja, wenn du da lebst und aufwächst und so umgeben bist von diesen Weinbergen und dies, das, dann hast du einfach einen anderen Blick, wie wir hier, wo das zumindest hier in Hamburg hier oben eher so halt ein Konsummittel ist, aber du überlegst nicht so viel oder bist nicht direkt am Ursprung, sage ich mal.
Ja, ich finde halt einfach, diese Tischkultur ist bei uns eine andere. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es nicht drauf haben, haben wir natürlich auch, aber es ist schon immer beneidenswert, weil das, da macht sich keiner drüber lustig, man nimmt sich die Zeit und das ist halt am Ende vom Tag auch sehr gesund, jetzt nicht den Alkohol dazu zu haben und die Flasche Rotwein zu öffnen am Mittag, sondern einfach sitzen in Ruhe und Gesellschaft tut unserem Körper gut.
Ich verstehe schon, warum der Wein da immer hergenommen wird. Das ist für mich so eins der schönsten stilistischen Mittel jetzt so, zumindest in Film und Fernsehen. Anmerkung an dieser Stelle nochmal, nicht um das zu verherrlichen, so, sondern auch mal hinterfragen. Aber ich persönlich finde das ein schönes stilistisches Mittel. So.
Das ist absolut richtig. Es gibt ja schon seit...
Du merkst, ich bin Content Creator. Bei allem, was ich sage, versuche ich sofort drüber nachzudenken, wie man es auslegen könnte und mich selbst zu retten.
Ja, nein, es ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen, dass das halt immer noch ein Genussmittel bleiben soll. Und es sollte kein täglicher Konsum stattfinden, weil dann haben wir schon ein Problem. Und das muss man auch mal ganz einfach sagen. Es gibt nicht das eine gute Glas. Am Ende vom Tag, medizinisch gesehen, null ist immer noch am besten. Nichtsdestotrotz kann man durchaus wahrnehmen, dass in den Filmen und in der Musikwelt auch schon früher in der Zeit der Dichter
und noch früher,
Wein immer einen Platz gefunden hat und oft besungen wurde und oft eben darüber geschrieben wurde, weil er ja doch, wenn du ein Gläschen doch genießt, erwischt man sich dabei, dass man so die Gedanken schweifen lässt. Und ja, dass Meisterwerke auch teilweise entstanden sind bei einem guten Gläschen Wein. Eine Sache möchte ich nur noch sagen.
Unbedingt.
Ich bin tatsächlich auch gespannt und ich finde es gut, dass das Thema zwar noch auf jeden Fall wahrzunehmen ist, Wein in Filmen, in den Szenen, in den Serien und auch immer noch in der Musikwelt, aber dass man eben es ganz klar bei jedem Alkohol so angehen sollte, aber beim Wein, das ist halt unser Hauptthema, sage ich mal. Es ist ein Suchtmittel, das wird wahrscheinlich immer weniger werden, genauso wie das Rauchen nicht mehr so stark in den Fokus bei Filmen und bei Serien ist, dass der Alkohol da auch langsam immer sensibler verfilmt wird oder aufgezeichnet wird. Und ich finde es gut, weil wir sind mittlerweile, glaube ich, alle so weit, dass wir merken, wie schnell das in die falsche Richtung gehen kann. Und genießen, ja, bewusst genießen, noch besser und trinken wirklich daily-mäßig, einfach so selber sich mal hinterfragen.
Ich bin mal gespannt, wo, also wenn du jetzt so Filme guckst, wo, keine Ahnung, im Flugzeug noch geraucht wurde, das ist ja für uns jetzt schon so absurd.
Crazy,
so,
ja, stimmt.
Und jetzt frage ich mich gerade, wenn wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte vorspringen, ob wir dann auch einen Film gucken und sagen, oh, guck mal, die haben da noch Wein getrunken. Nachdem ich jetzt auch gerade diese News rauskam, von wegen, die Deutschen trinken so wenig Wein wie noch nie, dies, das, nicht alkoholisch, voll im Trend, was ja nicht verkehrt ist, so, aber... Bin ich mal gespannt, wo wir uns da noch so hinbewegen, ob wir irgendwann auch so richtig so, boah krass, guck mal, die trinken da noch Wein, einfach so. Ja.
Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, hast recht, ein guter Punkt, guter Vergleich, ja klar. Man muss mit diesen News nur so sagen, ich sehe das eher andersrum, ich glaube, wir haben einfach zu viel getrunken. Ich glaube jetzt, ohne Witz, das Problem ist ja, Schlagzeile, wir trinken zu wenig Wein. Ja nein, es gibt zu viel Wein auf dem Markt.
Moment, die Schlagzeile war nicht, wir trinken zu wenig Wein, sondern wir trinken so wenig Wein wie noch nie.
Okay.
Wir trinken kleiner, feiner Unterschied.
Wir trinken so wenig Wein wie noch nie, weil wir uns selber halt offensichtlich lieber haben wie viel, oder es vielleicht ein bisschen ernster nehmen, das Thema. Aber ich denke mir immer so, wenn man so die Weinbranche im Hintergrund ein bisschen kennt, wir haben einfach auch zu viel Wein.
Ja.
Wer soll denn an das? Ich finde es ja gut, dass wir einfach so ein bisschen sagen, nee, danke, reicht. Ja, dann ist halt nur eine halbe Flasche zu zweit, ist doch mehr, als der Körper überhaupt bräuchte. Also von dem her passt doch. Das liegt jetzt an der Weinwelt, da richtig zu reagieren. Aber nicht uns Konsumenten bitte schuldig machen, ihr sauft zu wenig.
Das, lass uns mal einen Film machen über die erfrischende Wirkung eines Glas Wassers.
Ja, lass das mal machen. Du wirst sehen, das wird gut ankommen. Ich bin mir sicher.
In dem Sinne weiß ich jetzt gar nicht. Ich verabschiede dich nämlich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie gut jetzt mein Ending hier ist. Das ist so gut. Also, ich habe natürlich wie immer Wissen für dich mitgebracht, ne? Ich gebe dir ja immer hier was mit.
Auf jeden Fall.
Und deswegen wollte ich dich jetzt ganz, ganz ehrlich mal fragen, wusstest du, dass es mathematisch die perfekte Formel gibt, den perfekten Wein zu finden? Bin ich jetzt gespannt.
Nee, wusste ich nicht.
Kennst du ergo nicht die Formel?
Ich kenne...
Es gibt eine mathematische Formel und die lautet, je mehr du trinkst, desto besser schmeckt der Wein.
Wow, toll. Weißt du, ich glaub's dir halt kurz ernsthaft und dann...
Chin chin.
Ja, chin chin.
Und Cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.